Test 1, 2, 3.
Jojo.
Was?
Jo.
Jo. Du hast mich ja eben abgeholt. Seit wann hörst du denn Hip-Hop?
Ich bin voll die Hip-Hopperin.
Seit wann das denn?
Schon.
Das war so ein bisschen Antifa-Hip-Hop, ne?
Das
so
war ja genau, Waving the Guns.
Okay. Was? Wedel mit der Gans? Schwinge die Gans.
Schwinge die Gans.
Nee, weil wäre sehr interessant. Ja. Und dann kamst du doch mit so einem Mercedes vorgefahren. Das ist ein lebender Kontrast.
Ja.
Aber es ist ja ein Firmenwagen.
Stimmt.
Dort ist keine Wahl.
Bisschen. Aber so ein bisschen. Ja, das ist so Hip-Hop-Proll.
Ja, Katrin, das wie sie leibt und lebt. Ein Kontrast auf vier Rädern.
Genau so.
Gut. Haben wir das auch mal geklärt. Wo wir schon so gemütlich beisammen sitzen.
Ja.
Eine Frage wollte ich dir immer schon mal stellen. Katrin, ist dir mal aufgefallen, dass die schlimmsten Dinge mit dem Buchstaben D beginnen? Also Beispiel Drogen, Desinformation, Drohnenkrieg, Diarrhö, Dunkelziffer, Darmverschluss.
Dekret.
Sehr
du Dödel.
Oh ja, das ist sehr, sehr gut. Das geht ja auch so ein bisschen, Dekret, ja, geht ja heutzutage so ein bisschen Richtung Querdenker. An sich ein unbelastetes Wort, aber seit Corona, schwierig.
Ja, und seit Trump mit Dekreten um sich schmeißt, als hätte er im Bowling einen Strike mit der Verfassung gewonnen, hat dieser Begriff echt schwer zu tragen, ne? Mag sein, dass das Thema jetzt nicht mehr in jeder Timeline ganz oben aufploppt.
Ist ja schon 3 Wochen her. Nichts ist älter als der Fisch von, wie war das noch? Nee, mit der Zeitung von gestern wickle ich den Fisch von morgen ein.
Genau.
Sprich weiter.
Ja, aber genau deshalb, damit die Zeitung von gestern auch die Zeitung von heute ist und der Fisch nicht stinkt. Vom Kopf.
Und vom Fuß.
Deshalb wollen wir das Ganze nochmal aufrollen, weil politische Eingriffe, die nachhallen, nicht dem News-Zyklus folgen, weil vieles ja so stillschweigend durchgewunken wird und genau deshalb bleibt das eben gefährlich.
Ja. Dekret klingt ja auch so ein bisschen wie Sekret. Das Wort war schon immer zum Scheitern verurteilt, wenn du mich fragst.
Ja, und Scheitern ist echt ein super Stichwort. Ich glaube, uns hier in Europa ist es nicht umfassend klar, was das Ganze eigentlich nach sich zieht. Diese ganze regulatorische Unwucht, die gerade aus Washington kommt. Und genau das wollen wir heute mal rausarbeiten. Natürlich mit dem Fokus Cybersecurity und allem, was dazugehört. Denn in kaum einem Bereich spüren wir die Antwort so deutlich wie beim Schutz kritischer Systeme. Damit sie funktionieren, brauchen wir Verlässlichkeit, klare Zuständigkeiten und stabile Standards. Eine Vertrauenskette über Behörden und Grenzen hinweg. Und genau diese Kette beginnt jetzt zu bröckeln, durch diese ganze Flut von Erlassen, die nicht durchdacht, sondern durchgedrückt werden. Auch dort, wo es am empfindlichsten ist, beim digitalen Nervensystem unserer Gesellschaft.
Ja, wenn Sicherheitsbehörden entmachtet, Prüfinstanzen zerschlagen und Datenzugriffsrechte politisch instrumentalisiert werden, dann stellt sich nicht mehr nur die Frage, wie wir unsere Systeme absichern, sondern wer überhaupt noch dafür sorgt. Staatliche Cybersecurity ist längst kein rein technisches Thema mehr. Sie ist ein politisches Versprechen. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, ob dieses Versprechen überhaupt noch trägt. Und hierfür werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage jenseits des Atlantiks, wo Executive Orders gefühlt im Wochentakt erlassen werden, wo Zuständigkeiten verschoben, Behörden entmachtet und Kontrollinstanzen, wie eben schon erwähnt, unterlaufen werden. Und wo all das nicht ohne Folgen bleibt, auch nicht für uns in Europa. Insgesamt sind es roundabout 11 Stück, die wir aus einer Liste von 143 Executive Orders gefischt haben, ohne Gewähr auf Vollständigkeit natürlich, denn gefühlt kommen jeden Tag neue dazu. Ja, den Anfang macht ein scheinbar harmloser Verwaltungsakt, der jedoch tief in bestehende Sicherheitsstrukturen eingreift. Verabschiedet am 19.03.2025, er trägt den Namen Achieving Efficiency Through State and Local Preparedness, zu Deutsch mehr Effizienz durch staatliche und lokale Vorbereitung auf den Ernstfall. Es geht also im weitesten Sinne um Katastrophenschutz.
Finde ich gut.
Erstmal ja.
Ja.
Konkret geht es in diesem Fall darum, die Verantwortung für das Sicherheits- und Notfallmanagement zu dezentralisieren. Was vorher auf Bundesebene geregelt wurde, muss künftig von den Bundesstaaten bzw. Kommunen getragen werden. Klingt erstmal nach föderalem Pragmatismus, ist in Wahrheit aber ein massiver Systemumbau. Denn mit dieser Verlagerung geht auch die Verantwortung für die Reaktion auf Cyberangriffe über an die lokale Ebene. Dort aber fehlen oft Ressourcen, Fachwissen oder schlicht die Kapazitäten, um komplexe IT-Vorfälle zu bewältigen. sieht auf dem Papier nach Effizienz aus, bedeutet in der Realität aber fragmentierte Zuständigkeiten, unklare Meldewege und ein Flickenteppich an Sicherheitsniveaus. Für die Cybersicherheit bedeutet das, der nationale Schutzschirm wird durchlöchert. Wenn eine Kommune also attackiert wird, ist unklar, wer koordiniert, wer hilft und wer überhaupt die technische Infrastruktur versteht, um wiederum Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Was früher als einheitlicher Schutzverbund funktionierte, wird nun zur Frage von Standortglück.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, wenn im US-System die zentralen Reaktionsketten reißen, werden auch wir in Europa das übrigens sehr deutlich spüren. Sei es bei gemeinsamen Infrastrukturen wie zum Beispiel Cloud-Diensten, internationalen Krisenreaktionen oder schlicht beim Vertrauen in die transatlantische IT-Sicherheit.
Uff, ja, super. Also ja, und was dann auch während des Umbaus alles passieren kann, ich mag mir das gar nicht ausdenken. Mhm. Aber weißt du, was wir eigentlich brauchen, damit diese ganzen Cloud-Dienste, Lieferketten und so funktionieren? Also, und das fängt aber auch nicht mit D an.
Mhm. Dann bleiben ja nur noch 25 andere Buchstaben.
Genau.
Ja, was braucht man? Ressourcen, bestimmte Ressourcen.
Ja, ja.
Strom.
Strom. Genau, Strom.
Ich hatte es auf der Zunge.
Und genau darum geht es in der Executive Order mit dem Titel Strengthening the Reliability and Security of the United States Electric Grid. Die zielt nämlich darauf ab, die Zuverlässigkeit und Sicherheit des US-amerikanischen Stromnetzes zu gewähren.
Heißes Thema, gerade nach den jüngsten Ereignissen in Spanien.
Oh ja.
Wir erinnern uns alles.
Wir erinnern uns.
Mhm. Als wäre es gestern erst gewesen. Ach, es war ja vorletzte Woche.
Genau. Ja, und ich muss sagen, dass ich dieses Dekret sogar echt gut finde. Mhm. Es geht nicht um Parteipolitik, sondern um eine strategische Antwort auf ein wachsendes Problem. Die Stromnachfrage explodiert, KI, E-Autos, IoT, alles verbraucht Strom, viel Strom und am besten jederzeit unter allen Umständen.
Ja gut, aber die Stromversorgung ist ja auf der anderen Seite ein attraktiver Angriffspunkt für Cyberkriminelle.
Ja, genau. Und Trump verordnet dem Stromnetz sozusagen eine Resilienzspritze. Mehr Transparenz, mehr Notfallpläne, mehr Eigenständigkeit bei der Energieerzeugung. Für die IT-Branche ist das so, ja, dass das Sicherheitsnetz unter dem Hochseil, ne? Serverparks, Rechenzentren, Cloud-Dienste, alle wollen eine stabilere Grundversorgung. Und diese Stabilität kommt aber mit einem Preis. Neue Regeln, neue Prüfverfahren, neue Erwartungen an kritische Infrastruktur. Für uns erstmal hat das jetzt wenig Auswirkung, aber vielleicht können wir unsere Windparks und Solaranlagen so ein bisschen da den Know-how-Transfer in Richtung US fördern.
Resilienzspritze klingt so ein bisschen wie das Ozempic für die Stromleitung.
Genau.
Direkt in die Stromvene rein.
Ja, weil andersrum, das ist die Zunehmensspritze. Mehr.
Okay, gut. Steht also 1-1 irgendwie.
Ja.
Wir wollen jetzt gar kein Spiel draus machen, kein Wettbewerb, aber...
Immer einen mehr.
Wir können das mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir machen weiter mit einer am 25. März dieses Jahres gefällten Entscheidung, die ein bisschen mehr Schwung in die Digitalisierung staatlicher Geldflüsse zu bringen versucht. Konkret sollen mit der Executive Order Modernizing Payments to and from America's Bank Account alle Behörden und Einrichtungen des Bundes künftig auf elektronische Zahlungsmethoden umstellen. Dazu zählen Direktüberweisungen, Prepaid-Karten oder andere digitale Lösungen. Der Schritt wird damit begründet, dass auf diese Weise Betrug, fehlerhafte Zahlungen und Doge wird das sehr gefallen, Verwaltungsaufwand reduziert werden sollen. Sprich, wann immer Steuerrückerstattungen, Sozialleistungen und andere Transaktionen anstehen, sollen diese auf digitalem Wege erfolgen. Schnell, direkt und ohne Intermediäre. Klingt auch diesmal beim ersten Hinhören modern und effizient, beinahe schon bürgernah, weil weg vom Papier, ne? Aber mit so einer neuen Infrastruktur entstehen auch neue Angriffsflächen, gerade dort, wo Zahlungen automatisiert, cloudbasiert und über Mobilgeräte abgewickelt werden. Ein Schritt Richtung digitaler Staat, frisch gedacht, aber eben nicht ohne Risiken auf technischer und regulatorischer Ebene. Denn sobald staatliche Transaktionen digitalisiert werden, werden sie automatisch zur Zielscheibe. Phishing, Datenklau, Kontomanipulation, das sind nur ein paar Horrorszenarien, die mir jetzt mal ad hoc dazu einfallen. Und auch der transatlantische Zahlungsverkehr könnte anfälliger werden. Wenn die USA zentrale Prozesse in Eigenregie umbauen, betrifft das eben auch europäische Banken, Zahlungsdienstleister und internationale Konzerne. Vertrauen in Technik ist gut, aber ohne gemeinsame Standards auch riskant.
Ja.
Gibt's auch Einkaufsgutscheine? Wäre das auch sowas?
Geschenkgutscheine.
Ja, genau. Steuerrückzahlung als Geschenkgutscheine.
Von ja, irgendeinem
2000 Laden. Amazon. Ja. Gutscheinkarte. 2000 Euro.
Bijou Brigitte.
Bijou Brigitte. Hier, Bijou Brigitte. 2000 Dollar.
Kannst du leer kaufen den Laden damit.
Ja, aber dann hast du versehentlich ein Gewerbe wahrscheinlich gemacht und bist steuerpflichtig.
Oh, scheiß, ja. Hm. Tja. Schwierig. Man weiß es nicht. Na gut, ich übernehme mal. Mhm. Und stell dir mal die Frage, ist es eigentlich Einbruch, wenn die Tür offen steht?
Das fragt die Richtige. Wer hatte hier mindestens 5 Jahre lang eine offene Haustür?
Das war ein Sozialexperiment. Ich habe bewiesen, Einbruch gibt es nicht.
Also jein, würde ich sagen.
Ja, eigentlich war es auch nur eine Überleitung zur nächsten Executive Order. Also. Die heißt nämlich Protecting America's Bank Account Against Fraud, Waste and Abuse. Denn jährlich gehen der USA durch Finanzbetrug bis zu 521 Milliarden Dollar verloren.
Diese das sind 5000 Millionen Geschenkkarten.
Und rechne das mal in D-Mark.
Bijou Brigitte.
Ja, Bijou Brigitte.
Das sind 5 Mark.
Entschuldigung. Ja, diese Betrügereien sind aber nur möglich, weil veraltetes Papierformular-Prozesswesen existiert. Und an vielen Stellen einfach auch die Daten fehlen. Es ist quasi eben die offene Haustür für jeden, der einfach nur so eine leicht kriminelle Ader hat. Mhm. Für die IT- und Cybersicherheitsbranche bedeutet dies, Behörden müssen ihre Systeme modernisieren, um Echtzeitüberprüfung und Datenabgleiche zu ermöglichen. Dies erfordert robuste Sicherheitsmaßnahmen, um sensible Finanzdaten vor Cyberangriffen zu schützen. Aber, und jetzt erhebe ich mal hier so den Zeigefinger.
Du erhebst nicht nur, du, das ist ja hier, sie winkt quasi mit dem Zeigefinger.
Neue Systeme sind auch immer neue Angriffsvektoren. Mhm. Hier in Europa sollten wir bei der Umsetzung dieser Order aufhorchen. US-Behörden könnten verstärkt auf europäische Technologien und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Zahlungsabwicklung und Cybersicherheit zurückgreifen. Gleichzeitig könnten strengere US-Vorgaben Auswirkungen auf internationale Unternehmen haben, die mit US-Behörden zusammenarbeiten. Ob die Maßnahme das Bankkonto Amerikas wirklich vor Finanzbetrügereien schützt, ja, bleibt abzuwarten. Ne? Ich denke eher, das ist wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Bei dem muss ich immer an unseren Freund Carsten Maywald denken. Ja, gut gegen böse, Cybercrime gegen Cybersecurity.
Das ewige Spiel.
Das ewige Spiel.
Gut, wir kommen gut voran. Ja. Wir sind jetzt schon bei der nächsten Executive Order. Stopping Waste, Fraud and Abuse by Eliminating Information Silos. Verabschiedet am 20. März 2025. Also es geht ja wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Ne? Der Titel klingt sperrig, wie die meisten hier. Aber die Botschaft ist klar. Schluss mit Datensilos in US-Behörden. Was dahinter steckt, ist nichts Geringeres als ein radikaler Schnitt durch bürokratische Trennwände. Denn das Ziel ist es, den Austausch sogenannter unklassifizierter Daten zwischen Bundesbehörden, Bundesstaaten und staatlich geförderten Programmen zu vereinfachen. Doppelarbeit vermeiden, Betrug erkennen, effizienter arbeiten, eben halt in ganz schönen gesprochen, ja? In blumigen Worten ausgeschmückt. Klingt auch wieder vernünftig, aber auch hier muss man sagen, die Sache hat es in sich. Denn künftig sollen etwa das Arbeitsministerium oder andere Behörden direkten Zugriff auf sensible Datensätze erhalten, auch wenn diese bisher von Dritten verwaltet werden. Das betrifft zum Beispiel Arbeitslosenzahlen oder Zahlungshistorien. Und wenn interne Richtlinien das verhindern, tja, dann müssen sie halt geändert oder abgeschafft werden. So sieht es die Order ausdrücklich vor. Ja, und hier fangen auch schon die Probleme an. Was zum Beispiel ist mit dem Datenschutz. Wenn Informationen aus verschiedenen Behörden plötzlich zusammenfließen, Steuerdaten, Sozialleistungen, Gesundheitsinformationen, wird aus Datensparsamkeit ein Riesendatenvorrat. Und der lädt natürlich ein zum Missbrauch, zur Überwachung vor allem und natürlich zum Cyberangriff. Denn klar ist, je größer und zentraler der Datenpool, desto attraktiver das Ziel. Das ist quasi ein Naturgesetz. Und wenn man sich die IT-Bilanz mancher US-Behörden in den letzten Jahren anschaut, dann bleibt schon ein mulmiges Gefühl zurück. Auch in den USA, nicht nur hier in unserem kleinen Landkreis, wo ich bis heute nicht einen Online-Termin machen kann, weil die Seite permanent abstürzt. Außerdem beansprucht die Order, bestehende Regeln einfach zu übersteuern. Ob das mit dem Privacy Act von 1974 oder anderen Schutzgesetzen vereinbar ist, I doubt it. Kurz gesagt, hier wird Effizienz gegen Sicherheit bzw. Transparenz gegen Privatsphäre ausgespielt. Was als Verwaltungshilfe gedacht ist, könnte am Ende zur Sicherheitslücke werden und natürlich auch zu einer demokratischen Herausforderung. Denn, das vergessen die meisten, Daten und Demokratie, da gibt es einen Zusammenhang.
Ja, definitiv. Ich habe so ein Watchman-Gefühl gerade. Wer überwacht die Überwacher?
Willst du drüber reden?
Ja. Aber ich habe noch hier...
ganz viele Gefühle hier heute.
Das stimmt. Und auch dieses bestehende Regeln einfach zu übersteuern, ne? Also wozu machst du denn Regeln, wenn du sagst, na ja, die gelten halt nur, solange ich Bock drauf habe?
Ja, das ist so mit Richtlinien, ne? So Richtlinien sind ja auch so wie, ja, wie Verträge von Fußballspielern. Das ist dehnbar. Dehnbar.
Ja, ich habe hier noch ein letztes zu Eliminating Waste. So, stell dir mal vor, die US-Bundesregierung ist ein Konzern. Mhm. Aber statt zentral einzukaufen, bestellt einfach jede Abteilung ihre Bürostühle, Laptops, Drucker, sonst was, zu völlig überteuerten Preisen, einzeln bei völlig unterschiedlichen Lieferanten. Das ist Chaos, ja. Es ist teuer.
Ja, auch. Es sei denn, sie hatten Geschenkekarten.
Stimmt, von der letzten Steuerrückzahlung. Ja.
Dann kann man sich auch mal so einen $500 Bürostuhl kaufen, ergonomisch, ja, mit Rückenstütze und integriertem Klo.
Integriertes Klo.
Haben wir gerade wieder was erfunden?
Das Homeoffice auf ganz neuem Level.
Essen auf Rädern, rückwärts. Oh Gott. Mach weiter, mach weiter. Wir driften ab.
Aber es passt. Ja. Denn mit der Executive Order Eliminating Waste und Saving Toilet Paper, nein, Taxpayer Dollars. So, nee, nochmal.
Wir sind ein seriöser Podcast.
Genau. Und die Order heißt Eliminating Waste and Saving Taxpayer Dollars by Consolidating Procurement. Vom März auch 2025. Und da zieht Trump nun die Reißleine. Die Beschaffung wird zentralisiert, Prozesse sollen verschlankt werden und laut Weißem Haus sollen dadurch Milliarden eingespart werden. Die General Service Administration, sozusagen das Einkaufshaus der Regierung, wird zur zentralen Schaltstelle für standardisierte Güter und Dienstleistungen. Was nach Ordnung und Effizienz klingt, bedeutet für viele Behörden aber auch, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, eben einen Verlust von Entscheidungsspielraum. Und ich sehe dabei immer so eine Überzentralisierung, so einen Bürokratiestau und die Gefahr, dass maßgeschneiderte, bewährte Lösungen durch einen One-Size-Fits-All-Standard ersetzt werden. Und in den meisten Fällen ist es dann eher so ein fits none statt fits all. Und man muss halt eben alles nochmal neu durchdenken, neu durchspielen. Alle Kinderkrankheiten, die so ein System hat, müssen neu durchlebt werden. Das ist einfach so bei Einführung von neuen Systemen. Das funktioniert nicht direkt super. Und für die IT-Security und IT-Sicherheit ist das einfach ein zweischneidiges Schwert. Einerseits lockt ein riesiger, vereinfachter Markt mit klaren Ausschreibungen, transparenten Konditionen und einheitlichen Sicherheitsanforderungen. Andererseits können so auch kleine Anbieter verdrängt werden, die bisher von dezentralen Vergaben profitieren. Innovation droht auf der Strecke zu bleiben, wenn nur noch die Großen mitspielen können. Also nichts mehr auf Etsy kaufen. Ja, und für Europa... Also für uns, für europäische Anbieter ist das wirklich so ein Weckruf. Wer US-Behörden beliefern will, muss sich auf zentralisierte, möglicherweise verhärtete Vergabeprozesse einstellen. Mhm. Aber auch auf größere Volumina und planbarere Partnerschaften. Mhm. Doch das American First-Narrativ schwingt mit. Trump betont deutlich, dass insbesondere US-Unternehmen von dieser Reform profitieren sollen. Und das Fazit dieser Order, ja... bringt Struktur in ein zersplittertes System. Doch Ordnung hat eben ihren Preis. Sie kostet Vielfalt, Geschwindigkeit und möglicherweise auch technologische Breite. Der Erfolg dieser Maßnahme hängt wirklich davon ab, ob Zentralisierung mit Flexibilität vereinbar bleibt oder ob Effizienzhunger am Ende die Innovationskraft auffrisst.
Also, um es mal pointiert auf den Punkt zu bringen. Pointiert to the point. Weniger Vielfalt, mehr Ordnung, das schwingt ja bei allem so ein bisschen mit. Das klingt ja fast schon deutsch.
Stimmt.
Aber keine Sorge. Auch die Amerikaner haben ein Händchen für Kontrolle. Besonders, wenn es um Demokratie geht. Denn das nächste Dekret greift genau dort ein, wo es am empfindlichsten ist. In den Wahlprozess. Preserving and protecting the integrity of American elections. Was so klingt, als würde jemand liebevoll einen Goldrahmen um die Verfassung hängen, ist in Wahrheit ein Griff in den digitalen Sicherungskasten. Mehr Zugriff, mehr Überwachung, mehr Staat. Ob das wirklich der Schutz der Demokratie ist oder ihr technokratisch verkleideter Hausarrest, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn diese klingt auf dem Papier zunächst nach einem Bekenntnis zur Demokratie. Ne? Ganz klar. Aber Wenn man genauer hinschaut, stellt sich die Frage, wird hier Demokratie geschützt oder kontrolliert? Was konkret beschlossen wurde: Wahlsysteme sollen besser gegen Cyberangriffe, Desinformation und ausländische Einflussnahme abgesichert werden. Technisch bedeutet das mehr staatliche Eingriffe in die digitale Infrastruktur von Wahlen, mehr Überwachung von Plattformen, mehr Zugriff auf Metadaten rund um wahlbezogene Kommunikation. Und genau hier beginnt der Graubereich. Denn wo hört Schutz auf und wo fängt Kontrolle an? Kritiker sagen, diese Order könnte genutzt werden, um kritische Stimmen im Netz zu überwachen, unter dem Vorwand der Wahlsicherheit. Plattformen geraten unter Druck, Inhalte zu melden oder zu sperren. Und gleichzeitig erhält der Staat tiefe Einsichten in digitale Kommunikationsflüsse. Auch in solche, die gar nichts mit Desinformation zu tun haben.
Ich habe Bauchweh.
Schon wieder?
Ja. Dekret Bauchweh.
Für die Cybersicherheit bedeutet das, Wahlinfrastruktur wird zentralisiert, überwacht und in Teilen politisiert. Für die IT-Sicherheit kann das gut sein, aber nur, wenn klare Regeln gelten. Fehlen diese, droht Missbrauch. Und auch die transatlantischen Beziehungen nach Europa geraten dadurch natürlich unter Druck. Denn eigentlich arbeiten wir ja eng mit den USA zusammen, wenn es um Wahlsicherheit, den Schutz vor Desinformation oder digitale Grundrechte geht. Aber wenn Amerika beginnt, seine Wahlen vor allem durch technische Überwachung abzusichern, statt durch klare rechtsstaatliche Verfahren, dann wird's schwierig. Dann stehen wir plötzlich nicht mehr für dieselben Werte. Und genau das macht die Zusammenarbeit dann am Ende auch kompliziert. Bei Wahlbeobachtungen, bei Plattformregeln, quasi überall dort, wo Vertrauen und gemeinsame Standards eigentlich entscheidend wären. Tja, let that sink in.
Oh, harter Tobak. Ich mach mal jetzt was Lustiges mit TikTok.
Du tanzt jetzt wie ein Äffchen. Tanz für mich, tanz.
Ich erzähle was zur Extending the TikTok Enforcement Delay Executive Order. Das ist wieder so ein Beispiel für Trumps Irrsinn. Mhm. Genau wie die Strafzölle. Ist auch so ein Wort, was man jetzt wirklich internalisiert
Strafzölle.
Hat.
Strafzölle, ne? Schönes Wort. Ach so, ich dachte Tariffs. Strafzölle. So poetisch.
Ja.
Immer positiv konnotiert früher. Heute kannst du es nicht mehr sagen. Nee. Das ist eine Beleidigung.
Ja.
Du querdenkender Strafzoll, du.
Selber Strafzoll. Aber mal ehrlich, genau wie bei den Strafzöllen, da kommt ihm halt irgend so ein Gedanke in den Kopf und er entscheidet vor und zurück.
Ja, das ist, wenn ich eine Diät plane.
Ja,
genau so. Morgen fange ich an.
Ja,
das andere Morgen.
Genau. Mir kommt das ja immer so vor, als ob da irgendwie so ein Zufallsgenerator hintersteckt. Oder kennst du SpongeBobs magische Miesmuschel?
Ja, wir kennen sie nicht.
Jedenfalls hat Trump, um mal jetzt ganz am Anfang anzufangen mit dieser ganzen TikTok-Story, während seiner ersten Präsidentschaft 2020 hat er TikTok offen als nationales Sicherheitsrisiko bezeichnet. Und sein Vorwurf war, die App, betrieben von dem chinesischen Konzern ByteDance, sammle massenhaft Daten von US-Nutzern.
Mhm.
Und diese könnten dann in die Hände der chinesischen Regierung fallen. Gar nicht so abwegig so. Also versucht Trump, TikTok per Executive Order zum Verkauf seiner US-Geschäftstätigkeiten zu zwingen. Microsoft, Oracle, Walmart waren als Käufer im Gespräch, aber ein Deal scheiterte. Die Gerichte stoppten das Verbot vorerst. 2021 übernahm dann Joe Biden das Weiße Haus und hat den Druck gegen TikTok erstmal ein bisschen rausgenommen.
Mhm.
Aber ließ sich eine umfassende Sicherheitsüberprüfung erstellen und unterzeichnete das Gesetz Protecting Americans from Foreign Advisory Controlled Application Act. Auch unter dem schönen Akronym oder, weiß nicht, Abkürzung, PAFACA.
Selber.
Ja, du bist aus dem PAFACA. Und das sollte ByteDance dazu verpflichten, TikTok innerhalb eines Jahres an ein US-Unternehmen zu verkaufen, wie ja Trump das auch schon vorhatte, oder eben den Betrieb in den USA einzustellen. Dieses Gesetz wurde später vom obersten Gerichtshof bestätigt. Ja, das sind seine Worte, seine Taten sprechen aber was ganz anderes, denn diese Executive Order wird erneut in der Umsetzung eines Gesetzes verschoben. Jetzt bereits zum zweiten Mal. Offiziell, um dem Unternehmen mehr Zeit zu geben, inoffiziell wahrscheinlich, weil eben doch mehr Menschen TikTok als CreatorInnen weiter nutzen möchten und noch mehr Konsumenten eben weiterhin Clips schauen wollen.
Ich glaube, das ist so eine Order, müssen wir mal im Hinterkopf behalten, die lohnt eigentlich eine eigene Folge.
Oh ja. Ja,
was das eigentlich bedeutet.
Ja, aber bevor wir daraus eine ganze Folge machen, wollen wir einmal noch hier auf die Cybersecurity des Ganzen eingehen, denn das ist gar nicht so kompliziert. Es bedeutet eben Unsicherheit. Unternehmen müssen sich auf wechselnde regulatorische Rahmenbedingungen einstellen, während gleichzeitig die Integrität und Sicherheit von Nutzerdaten gewährleistet sein muss. Diese wiederholten Verzögerungen können das Vertrauen in die Umsetzung von Cybersicherheitsgesetzen untergraben. Auch Europa beobachtet die Entwicklung eben mit Argusaugen. Einerseits könnten europäische Unternehmen von möglichem Rückzug TikToks aus dem US-Markt profitieren. Andererseits werfen politische Manöver Fragen zur Verlässlichkeit internationaler Abkommen und zur Stabilität digitaler Märkte auf. Ob diese Executive Order letztendlich den Tanz auf dem digitalen Parkett verändert oder eben ja die Musik leiser stellt, bleibt abzuwarten. Und ganz ehrlich, ich frage mich schon, wie gut das umgesetzt werden kann, ne? Man kann auch einfach so ein VPN mit Geoblocking nutzen oder werden wir jetzt irgendwie so eine Great Firewall haben wie in China? Ich weiß es nicht.
Tja, bei dem aktuellen Fachkräftemangel, wer soll die bauen?
Ja, wer soll die bauen?
So, und jetzt wird's kryptisch und ehrlich gesagt auch ein bisschen wild. Also wem das jetzt noch nicht wild gilt? Du magst wild. Du wilde Maus, du. Denn mit der Executive Order Establishment of the Strategic Bitcoin Reserve and United States Digital Asset Stockpile hat die US-Regierung offiziell beschlossen, wir lagern jetzt Bitcoin. Genau, wie Goldbarren. Genauso wie Goldbarren, nur eben mit Wallet-Adresse. Die Idee, eine staatliche Digitalreserve soll aufgebaut werden mit Bitcoin und anderen ausgewählten virtuellen Assets. Als strategischer Puffer, als wirtschaftspolitisches Instrument, als Zeichen amerikanischer Krypto-Entschlossenheit. Kryptoman.
Ja, Kryptoman.
Ja, warum? Warum das Ganze? Nun, offiziell geht es um finanzielle Souveränität im digitalen Zeitalter. Inoffiziell aber auch darum, Krypto nicht länger der Wall Street, Tech Bros und Staaten wie El Salvador zu überlassen, sondern das Thema politisch zu besetzen. Zentral, machtvoll, kontrolliert. Aber jetzt kommt's. Sobald der Staat selbst Wallets betreibt, Verwahrinfrastruktur aufbaut und Schlüssel generiert, wird er natürlich auch zum Ziel. Nicht nur für Hacker, sondern für alles, was digitale Angriffsvektoren professionell nutzt. Und dann stellt sich natürlich schnell die Frage, wie schützt man denn eine strategische Bitcoin-Reserve eigentlich vor einem strategischen Datenleck? Was passiert, wenn Private Keys kompromittiert werden? Und wer genau entscheidet, wann und in welchem Umfang diese digitalen Reserven überhaupt eingesetzt werden? Was hier entsteht, ist mehr als nur ein Asset-Lager. Es ist ein politisches Signal und ein enormes Sicherheitsrisiko, wenn es nicht professionell abgesichert ist.
Jetzt hast du auch den Zeigefinger oben.
Jetzt habe ich auch den Zeigefinger, denn ich denke an deine offene Haustür.
Ja, genau. Gut, kommen wir mal zu einer weiteren Executive Order, nämlich Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence. Endlich kommt KI.
Endlich kommt KI. Halleluja.
Und hiermit will Trump nicht nur die Weichen auf Innovation stellen, sondern auch noch den rollenden KI-Zug darauf beschleunigen. Wie? Ganz einfach. Bestehende Regulierung abbauen und den Fokus auf wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und nationale Sicherheit legen.
Hatten wir das nicht eben schon mit Richtlinien, ja, sind Schall und Rauch? Was interessiert mich meine Richtlinie von gestern?
Ja.
Wenn der Fisch von morgen gut darin schmeckt.
Genau.
So ähnlich.
Ja, und wer sich noch nichts darunter vorstellen kann, konkret bedeutet dies, der Präsident hat frühere Richtlinien aufgehoben, die einfach darauf abzielten, KI-Entwicklung sicher, ethisch und inklusiv zu gestalten. Stattdessen soll nun ein Aktionsplan entwickelt werden, der Amerikas Führungsrolle in der KI-Technologie sichert, frei von ideologischer Voreingenommenheit und sozialen Agenden.
Na endlich, Schluss mit diesem ganzen ethischen Woken-Ballast.
Weg damit.
Weg damit.
Ozempic. Und Ballast abwerfen.
Ach so.
Dünner werden. Dünner. Schlanker. Weniger Ballast.
Cool.
Ja, die gleiche Diskussion haben wir nämlich auch hier zulande. Ich erinnere mich noch an Christian Lindners Wahlplakate.
Oh Gott, im Unterhemd,
kann ich lachen. Wer kann ich sagen vor lauter Lachen? Digitalisierung first, Bedenken second.
Ja, das waren doch die Wahlplakate, wo er doch in seinem komischen, räudigen Unterhemd da irgendwie rumsaß.
Ich glaube ja, ne? Mhm. Oh, ein Highlight. Ja, für IT und Cybersicherheit bedeutet dies schon wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Alles hat so seine zwei Seiten.
Mhm.
Sogar die Wurst. Einerseits können...
Ist heute Flachwitzmontag?
Clown gefrühstückt.
Ja, aber einen ganz großen.
Der hat ganz komisch geschmeckt.
Das ist schon 8:45 abends.
Ja.
Wie lange verdaust du denn diesen Clown? Wir sind ein seriöser Podcast. Bitte konzentrieren Sie sich.
Ja, okay. Genau, für die Cybersecurity bedeutet dies ja wieder ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können weniger Vorschriften tatsächlich Innovation beschleunigen, andererseits kannst du auf ethische Leitlinien und Sicherheitsstandards nicht verzichten, insbesondere in kritischen Infrastrukturen. Mhm. Und Europa, ja, in der EU haben wir mit dem AI Act strenge Regeln für KI-Anwendungen eingeführt, um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten. Und Trumps Deregulierungsansatz könnte transatlantische Spannungen verschärfen, insbesondere wenn US-Unternehmen versuchen, europäische Standards zu umgehen.
Tja, für all diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben.
Danke.
Obgleich der Dekrete oder unserer unfassbar schlechten Flachwitze heute. Wir kommen jetzt schon zur letzten Executive Order.
Juhu.
Und welche andere sollte es sein als Implementing the President's Department of Government's Efficiency, langes Wort, kurz DOGE. Darüber wurde bereits ausführlich berichtet. Wir haben auch hier schon darüber gesprochen. Nicht zuletzt, weil diese Maßnahme mehr ist als nur ein kleiner Verwaltungskniff. Sie ist der Versuch, das komplette Betriebssystem des Staates umzuschreiben unter dem Deckmantel von Effizienz. Auch das ist ein Wort übrigens für mich absolut auf der Liste der bald nicht mehr so unbelasteten Wort
Effizienz
zu landen. Genau, mit DOGE entsteht eine Art Superbehörde, die Zugriff auf IT-Infrastruktur, Datenflüsse und Verwaltungsprozesse bekommt. Und zwar nicht beratend, sondern steuernd. Was das für die digitale Souveränität öffentlicher Institutionen bedeutet, was das mit Checks and Balances macht und warum das Ganze zwar schlank aussieht, aber strukturell schwer wiegt, darüber müssen wir jetzt auch nochmal zum Abschluss ganz schnell, kurz und schmerzhaft sprechen. Denn wer sitzt denn da eigentlich am Steuer? Ein Blick auf die Besetzung zeigt, das DOGE-Team besteht aus einer Mischung aus Tech-Gründern, Venture-Kapitalisten und jungen Softwareentwicklern. Viele davon unter 30 mit wenig bis gar keiner Verwaltungserfahrung.
Das kann ja nur gut werden.
Ein Beispiel. Gavin Kleiger, Gavin, der kleine Gavin, ein ehemaliger Softwareentwickler, wurde in leitender Funktion bei mehreren Bundesbehörden eingesetzt, darunter das Office of Personal Management und das Finanzministerium. Weitere Namen: Steve Davis, Chief Operating Officer, langjähriger Vertrauter von Elon Musk, mit Stationen bei SpaceX, The Boring Company und X. Wir haben Joe Gebaya, Airbnb-Mitgründer, leitet das Digital Retirement Project zur Digitalisierung von Pensionsakten. Wir haben auch noch Stephanie Holmes, verantwortlich für HR-Projekte, bekannt für ihre Skepsis gegenüber Diversity-Initiativen. Luke Ferriter, junger Informatiker und Peter Thiel-Stipendiat, aktiv in mehreren Bundesbehörden. Diese Struktur verdeutlicht, DOGE ist kein klassisches Behördenprojekt, sondern ein radikaler Versuch, staatliche Prozesse aus einer Tech-Perspektive zu reorganisieren. Ja, was das bedeutet, nicht weniger als ein Paradigmenwechsel. Statt Verwaltung nach Regeln, Governance nach Geschäftsmodell. Statt öffentlichem Dienst, private Disruption. DOGE ist kein Apparat, es ist ein Statement. Die Frage ist nur, für wen?
Das frage ich mich auch. Also mir bereitet das wirklich alles Sorgen, ne? Weil ja auch bei uns in Deutschland ein neues Ministerium entstanden ist. Das Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung.
Mhm.
Zum Glück ohne dusseliges Akronym. Und auch kein Spielfeld eines Superreichen. Aber was mich stört, ist das Bilden von Silos durch Zentralisierung der IT bzw. digitaler Themen.
Aber sollten die nicht gerade abgeschafft werden, die Silos?
Ja, aber durch die Behörde ist es ja wieder irgendwie ein zentrales Fundament.
Also man kennt das Sprichwort, nach dem Silo ist vor dem Silo.
Genau. Ja, also die Fachbereiche sollen schon dezentralisiert werden, aber die IT hat dann irgendwie wieder so ihr Silo, weißt du, so die IT-Abteilung.
Ja klar, Blackbox.
Und das funktioniert nicht, das haben wir schon abgeschafft. Also um mal kurz auszuholen, als ich damals, 1999.
Oh Gott, habe ich Abitur gemacht.
Da habe ich in der IT angefangen zu arbeiten, mein erster Vollzeitarbeitsvertrag. Und da war die Zusammenarbeit mit der IT und den anderen Fachbereichen genau so, wie das jetzt irgendwie wiederkommen wird. Also so ein Staffellauf mit schlechten Übergaben. Der Fachbereich definiert irgendeine Anforderung, wirft sie über die Wand zur IT und wartet. Und wochenlang später kommt irgendwas zurück, was überhaupt nicht passt. Und der Frust ist da auf beiden Seiten im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert. Und dann kamen sowas wie Scrum und Kanban, agile Entwicklungsmethoden. Und das war so ein ganz neues Miteinander. Und heute sitzen IT und Fachabteilung nicht mehr in den Silos, nicht mehr in einer Doge oder in einem komischen Ministerium, sondern man sitzt zusammen. Entwickler, Business-Analysten, Produktverantwortliche und manchmal sogar die Endnutzer arbeiten Hand in Hand täglich und die Rollen verschwimmen und die Kommunikation fließt. Und der Fachbereich ist eben nicht mehr Auftraggeber, sondern Teil des Teams. Entscheidungen fallen schneller und Missverständnisse werden direkt am Tisch ausgeräumt. Und das Besondere ist, die IT ist dann nicht mehr Dienstleister, sondern eben ein integraler Bestandteil eines Geschäfts. Sie versteht die Abläufe, sie spricht die Sprache des Fachbereichs, nicht so wie irgend so ein junger Softwareentwickler, der mal kurz reinkommt und alles umschmeißt. Und sie bringt eben auch technisches Know-how mit, gerade da, wo es gebraucht wird. Diese klassische Trennung von IT weicht dem echten Teamgedanken. Und natürlich läuft das nicht reibungslos. Das braucht so seine Zeit, bis sich das alles eingeruckelt hat, aber es entsteht eben ein ganz neues Verständnis von Zusammenarbeit. Und was machen wir? Wir bauen jetzt wieder so ein Silo auf. Doge entscheidet alles. Und wie du schon gesagt hast, die bestimmen, wie es zu laufen hat. Und so geht das nicht. IT folgt dem Business und nicht andersrum. Und Entschuldigung für den kurzen Rage-Ausbreak.
Sorry, hast du überhaupt einmal Luft geholt?
Nein. Gar nicht.
Ich habe jetzt mal nichts gesagt, weil also man soll ja wütende Frauen in ihrem Eifer nicht aufhalten. Und ich habe dich lange nicht mehr so emotional erlebt, so wütend. Und das hat mich gerade ein bisschen angemacht.
Hast du deshalb hier die Kerzen aufgestellt, das Weinchen geöffnet?
Ich mache gleich die Saxophonmusik an. Ja, das war ein wilder Ritt durch die Executive Orders. Werden wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Es werden ja nicht die einzigen bleiben.
Nee.
Wir wissen ja, das ist erst der Anfang, das ist ein aktueller Status quo. In dem Moment, wo wir das Ganze hier aufnehmen, ist es vielleicht sogar schon veraltet oder zumindest nicht mehr, schon viel vollständiger. Ja. Aber es gibt schon mal einen guten Vorgeschmack auch auf das, was das für uns bedeutet. Denn wir wissen ja, vieles, was in den USA vorgelebt wird, landet oder durchaus hier in unseren Gefilden, schwappt über in unsere Ökosysteme, vor allem in die digitalen, gerade durch die Vernetzung, die geopolitische. Man wird es nicht merken, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Und das wird sehr interessante Diskussionen aufbringen, vor allem zu diesem ganzen Thema digitale Souveränität. Da erhoffe ich auch persönlich ein bisschen, dass wir wieder ein bisschen mehr Wumms in diese Diskussion bekommen, weil ich habe das Gefühl, dass wir lange richtig intensiv darüber nicht gesprochen haben.
Ja. Ja, es wird wieder Zeit für gute, solide europäische Lösungen.
Ja, in diesem Sinne. Wir hören uns bald wieder.
Ja.
Und macht's gut. Und Katrin, du erholst dich jetzt erstmal von diesem Rage-Outbreak. Ich glaube, wir machen es uns jetzt mal ein bisschen gemütlich.
Komm rüber.